Wir sind jetzt in Josua Kapitel 7. Jericho. Es hat doch so gut angefangen. Das war doch genial, wie Jericho einfach in sich zusammengefallen ist. Wie alles so gut geklappt hat. Das Volk Israel, sie mussten nicht mal kämpfen. Die Stadt ist einfach ihnen geschenkt worden. Und jetzt könnte es doch einfach so weitergehen. Das wär's doch. Landeinnahme, richtig, richtig gut gestartet mit Jericho. Und jetzt kommen die ganzen anderen Städte und Völker und alles geht glatt, alles läuft am Schnürchen. Und das Land ist erobert schneller, als man sich dessen überhaupt bewusst ist. Dein Jericho. Ich weiß nicht, ob bei dir gestern vielleicht Mauern gefallen sind, vor Gott gesagt hat, und jetzt ist diese Festung kaputt. Und du sagst, genial. Und ich habe noch meine 300 andere Festungen in Gott und jetzt gehen wir die an und jetzt werden die auch noch einfallen und es geht alles wie am Schnürchen. Ich gehe nach TBT nach Hause und ich surfe da so auf dieser Welle durch. Aber bei Josua läuft das nicht so. Nach Jericho geht es eben nicht auf dieser Höhe weiter. Und wir wollen uns heute Morgen das 7. Kapitel anschauen und sehen, was passiert ist. Und ich möchte dieses 7. Kapitel mit uns lesen. Doch die Söhne Israels vergriffen sich in Untreue an dem Gebannten. Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten und da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bethel liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe doch nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sagte, ach Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören und sie werden uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggetan habt. Darum sollt ihr am kommenden Morgen nach euren Stämmen herantreten und es soll geschehen, der Stamm, den der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Sippen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Häusern. Und das Haus, das der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Josua machte sich früh am Morgen auf und ließ Israel herantreten nach seinen Stämmen. Da wurde der Stamm Juda getroffen. Dann ließ er die Sippe von Juda herantreten und es traf die Sippe der Serachiter. Und er ließ die Sippe der Serachiter herantreten nach den Männern. Da wurde Sabdi getroffen und er ließ sein Haus herantreten nach den Männern. Da wurde Achan getroffen, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda. Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sagte: Es ist wahr. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Schinar, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Da schickte Josua Boten hin und sie liefen zum Zelt und siehe, es war in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Sie nahmen es aus dem Inneren des Zeltes und brachten es zu Josua und zu allen Söhnen Israel und sie schütteten es vor dem Herrn hin. Dann nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte, und sie brachten ihn hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn. Und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen, und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Und darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Wenn wir das lesen, dann ist es für uns gar nicht so leicht, sich jetzt in Josua hineinzuversetzen. Denn wir als Leser, wir bekommen ganz am Anfang im ersten Vers eine Info, die hatte Josua nicht. Wir bekommen ganz am Anfang die Info, dass Israel untreu gewesen ist. Dass sie sich an dem Gebannten vergriffen haben und Josua hatte diese Perspektive nicht. Er hatte diese Info nicht. Josua hatte eine ganz, ganz andere Perspektive. Josua kam eben von Jericho, von dieser genialen Eroberung dieser Stadt. Er kam da und hat gesagt, und jetzt gehen wir weiter. Die erste Festung, dieser Prototyp, so die Sünde wurde bekämpft und so sollen wir jetzt mit allen anderen Städten auch machen. Und er kommt quasi, man könnte sagen, er kommt von diesem geistlichen Hoch und sagt, und so soll es jetzt weitergehen. Was macht er? Er schickt Kundschafter nach Ai aus, so wie er es bei Jericho auch getan hatte. Er schickt diese Kundschafter aus, um dann eben eine geeignete Kampfstrategie zu wählen. Können wir jetzt gegen diese nächste Stadt, gegen diese Stadt Ai antreten? Und dann kommen die Kundschafter zurück und erstatten einen Bericht und sagen: Josua, hey, das ist eine kleine Stadt. Da braucht nicht das ganze Volk da hinziehen. Es reichen 2.000 bis 3.000 Männer und dann ist die Sache erledigt. Und Josua vertraut mit dieser Siegessicherheit darauf und er schickt diese 2.000 bis 3.000 Mann gegen die Stadt Ai. Und er ist total schockiert, als sie zurückkommen und sagen: Wir haben verloren. Wir wurden geschlagen. 36 Mann von uns wurden umgebracht. Und Josua sagt: Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und dann geht er mit den Ältesten vor Gott auf die Knie Er zerreißt seine Gewänder, wodurch er eben seine tiefe Erschüttertheit deutlich macht. Geht vor Gott auf die Knie mit den Ältesten und sagt: Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und Gottes Antwort ist zu ihm: Josua, steh auf. Was beschuldigst du denn jetzt mich? Israel war es, die hier gesündigt haben. Israel hat gesündigt. Deswegen haben sie gegen diese Stadt verloren. Nicht, weil ich mein Versprechen gebrochen hätte, sondern weil sie untreu gewesen sind. Und so spricht Gott dieses Urteil und dieses deutliche Urteil, dass er sagt, Israel wird nicht mehr siegen, bis dieses Problem mit der Sünde beseitigt ist. Und vielleicht erinnern wir uns nochmal an die Begegnung mit dem Obersten des Heeres des Herrn, bevor Josua gegen Jericho gezogen ist. Josua hatte gefragt, auf welcher Seite stehst du? Auf der unserer Feinde oder auf unserer? Und diese Figur, die hier auftritt, Gott, hat gesagt, nein, nein, ich stehe nicht auf eurer Seite, ich stehe nicht auf der Seite von den Kanaanitern, sondern ich stehe auf der Seite gegen die Sünde. Und wenn das heißt, dass die Kanaaniter voller Sünde sind, dann stehe ich gegen die Kanaaniter, weil sie voller Sünde sind. Und es heißt aber auch, wenn ihr voller Sünde seid, Volk Israel, dann stehe ich auch gegen euch, weil ihr voller Sünde seid. Gott sagt, ich lasse mich nicht in diese Kategorien einordnen. Ich stehe gegen die Sünde, ich kämpfe gegen die Sünde. Und umgekehrt heißt es aber auch, dass ich, wenn sich jemand von der Sünde abkehrt, ich dann auch nicht gegen ihn bin. Und das haben wir bei Rahab gesehen. Sie hat sich nämlich von Jericho, von dieser Sünde abgewandt und gesagt, ich und wende mich diesem Gott Israels zu. Und deshalb hat Gott gesagt, deshalb wirst du nicht vernichtet werden. Gott sagt, ich stehe nicht auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern ich stehe gegen die Sünde. Und deswegen sagt er, Israel wird nicht mehr siegen, bis dieses Problem mit der Sünde beseitigt ist. Und jetzt können wir fragen, aber Gott, das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. Da war doch dieser eine Mann, dieser Achan, der hat doch gesündigt. Der hat doch diesen Mantel, dieses Silber und dieses Gold genommen. Wieso muss denn jetzt das ganze Volk Israel darunter leiden? Wieso wird das ganze Volk Israel bestraft, wenn doch Achan schuld ist? Und wir sehen daran den ersten Punkt mit dem Problem der Sünde. Der erste Punkt zum Problem mit der Sünde ist, dass wir in der Bibel eine andere Realität sehen, als in der wir heute leben. Wir heute leben in einer Gesellschaft, in der alles sehr, sehr individualistisch ist. Alles bezieht sich auf die Einzelperson, auf mich. Im Extremfall geht es ja eigentlich immer nur um mich. Dieses Ich ist entscheidend. Und das heißt, dass sich das eben durch alle Bereiche durchzieht. Ich bin entscheidend. Ich und mein Gott. Mein privates Glauben, das mache ich mit meinem Gott aus. Da hat mir niemand reinzureden. Und die Bibel sagt, das ist nicht die Realität, wie die Bibel sagt, wie jetzt Glaube gelebt wird. In der Bibel war das Leben immer innerhalb einer Gemeinschaft verordnet. Da gab es nicht den Einzelnen, sondern der Einzelne war immer Teil einer größeren Gruppe. Familie, Sippe, Stamm, Volk. Er war immer eingebunden. Und es hatte dann eben auch die Konsequenz, dass das, was der Einzelne getan hat, auch Auswirkungen auf die Gesamtgruppe hatte. Und das eben auch bei der Sünde. Wenn der Einzelne gesündigt hat, dann hatte das Auswirkungen auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft, in der diese Person integriert war. Die Sünde wurde eben nicht nur zwischen Achan und Gott ausgemacht. So man sagt, okay, jetzt Achan, du bist schuldig geworden, du musst es jetzt mit deinem Gott klären. Nein, Gott sagt, der ist schuldig geworden und das betrifft dann das ganze Volk. Der Glaube war immer eingebunden in eine Gemeinschaft. Und das gilt nicht nur im Alten Testament, das gilt auch im Neuen Testament. Deswegen verwendet Paulus dieses Bild von dem Körper. Dass er sagt, wenn jemand jetzt gläubig geworden ist, dann ist er nicht irgendwie für sich alleine mit seinem Jesus da unterwegs. Nein, er gehört zu dem Körper des Christus. Er gehört zu dem Körper der Gemeinde. Und er macht an diesem Bild des Körpers, macht er verschiedene Dinge deutlich. Unter anderem sagt er, wenn ein Glied, wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet der ganze Körper. Das ist nicht nur, das betrifft nicht nur den einen Teil des Gleichens, es betrifft den ganzen. Und so auch die Sünde. Die Sünde hat Auswirkungen auf den ganzen Leib. Und wir sagen immer, ja, Sünde ist doch, das ist doch mein, das muss ich ja mit meinem Jesus ausmachen. Das kann doch den anderen erstmal egal sein. Wenn ich sündige, ja, dann habe ich ein Problem mit meinem Gott, aber das ist meinen Geschwistern in meiner Gemeinde, das ist doch denen egal. Aber die Bibel sagt, nein, das hat immer Auswirkungen auf den gesamten Körper der Gemeinde. Glaube ist keine Privatsache, Sünde ist keine Privatsache. Glaube ist eingebunden in eine Gemeinschaft. Und wenn du jetzt sagst, du bist in keiner Gemeinschaft eingebunden und bist mit Jesus unterwegs, dann sage ich, dann muss sich da was ändern. Denn das ist nicht so, wie die Bibel sagt, dass Glaube gelebt wird. Dann such dir eine Gemeinde, such dir einen Teenie-Kreis, einen Jugendkreis, irgendwo, wo du sagst, da bin ich mit Geschwistern im Glauben unterwegs. Das ist unglaublich wichtig. Und dann dürfen wir uns auch fragen, das ist natürlich keine leichte Frage, aber dann dürfen wir uns auch fragen, was hat denn meine Sünde für Auswirkungen auf meine Gemeinde? Auf mein gläubiges Umfeld, mit dem ich unterwegs bin. Wo hat meine Sünde da Auswirkungen? Und vielleicht kann es auch, wenn wir vor der Sünde stehen, uns helfen, da nochmal anders nachzudenken. Wenn wir merken, hey, wenn ich jetzt dieser Sünde tatsächlich folge, dann hat es Auswirkungen nicht nur auf mich, nicht nur auf meine Beziehung mit Jesus, sondern dann hat es Auswirkungen auf die Gemeinde, auf die Gemeinschaft, in die ich eingebunden bin. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, ein zweiter Punkt mit dem Problem der Sünde. Und wir schauen uns, dafür müssen wir ein bisschen nach vorne springen, in den Bericht, als dann Achan auch entlarvt war, nachdem Josua dann auch wusste, okay, das Volk hatte gesündigt und dann wurde auch gesagt, wer jetzt hier schuldig geworden ist, ganz konkret, dann berichtet Achan von seiner Sünde. Und wir lesen in Kapitel 7, lesen wir nochmal Vers 21, da heißt es in seinem Bericht, ab Vers 20, da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt, das und das habe ich getan. Und dann sagt er, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Schinar, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach. Und ich nahm es und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt. Wir erkennen in diesem Vers 21, erkennen wir vier Verben. Vier Verben. Es fängt an mit, ich sah. Ich habe gesehen. Das zweite, ich bekam Lust danach. Das dritte, ich nahm es. Und das vierte, es ist verscharrt. Vier Verben, wie diese Sünde abgelaufen ist. Ich habe gesehen, ich habe diesen Mantel gesehen, ich habe dieses Silber gesehen und dieses Gold. Und aus dem Sehen kam dann, ich habe eine Lust danach bekommen. Ich habe begehrt, das ist was hier im Hebräischen steht. Ich habe Lust danach bekommen und dann habe ich es genommen und dann habe ich es verscharrt. So lief die Sünde von Achan ab, ganz konkret. Und dann lesen wir einen Vers parallel dazu. 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Und dann heißt es später, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau. Die gleichen vier Verben, die hier im ersten Buch Mose Kapitel 3 bei der ersten Sünde vorkommt. Sehen, Lust bekommen, nehmen, verscharren, verstecken. Das vom Inhalt kommt das aufs Gleiche drauf raus. Und das, was wir da erkennen, ist das Schema, wie Sünde abläuft. Wie läuft Sünde ab? Es beginnt mit dem Sehen. Wir können das vielleicht allgemeiner fassen. Es beginnt mit einem Reiz. Irgendeinen Reiz. Es muss nicht etwas Visuelles sein, dass wir etwas sehen, sondern dieser Reiz kann sich auch anders äußern. Aber wir bekommen einen Reiz. Und wenn wir an dem Punkt schon ganz ehrlich und kritisch mit uns umgehen würden, dann wüssten wir, es ist nicht gut, diesem Reiz zu folgen. Wegschauen. Den Reiz ignorieren. Und wenn wir es nicht tun, dann kommt das Zweite und wir bekommen Lust danach. Wir bekommen Lust danach. Das ist etwas Verlockendes. Das will ich unbedingt haben, tun. Die Sünde ist immer etwas Verlockendes. Die Sünde wird uns immer als etwas Verlockendes vor die Augen gestellt. Denn wenn der Teufel uns sie als etwas Widerliches präsentieren würde, dann würden wir nicht drauf reinfallen. Dann würden wir sagen, nee, danke, das brauche ich nicht. Aber der Teufel präsentiert uns die Sünde als etwas Gutes, als etwas Schönes. Und er sagt, er verspricht uns ja etwas. Gute Gefühle, Anerkennung, Erfolg, Reichtum, was auch immer das da ist. Das ist je nach Reiz, je nach Typ, je nach Person ganz unterschiedlich. Aber es gilt immer, der Teufel präsentiert uns das als etwas Schönes und dann bekommen wir Lust danach. Ich will das haben. Ich will das tun. Und wenn wir da ehrlich wären, mit uns selbst, in dieser Situation, dann würden wir das durchschauen. Aber wir sehen nur, man könnte sagen, das, was uns da präsentiert wird mit unserer rosaroten Brille und sagen, ich will das. Und dann kommt das Dritte und ich nehme. Ich nehme. Ich tue. Ich handle. Ich gebe der Sünde Raum. Ich gebe der Sünde nach. Der Reiz, die Lust und das Nachgeben. Und dann ist aber noch nicht vorbei. Denn nach der Sünde, da kommt die Scham. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Denn nach der Sünde erkenne ich, dass das alles nur Täuschung war. Dass es alles nur Trug war, dass es alles Mist war, was ich da jetzt gemacht habe. Und dann schäme ich mich dafür. Und das hat dann zur Folge, dass dieses vierte Verb kommt. Ich verscharre diesen Mantel, dieses Silber, dieses Gold unter der Erde. Ich versuche es zu verstecken, zu verheimlichen. Hauptsache, es bekommt niemand mit. Wir schämen uns. Und genau so läuft die Sünde ab. Es kommt der Reiz, es kommt die Lust danach, es kommt das Handeln. Und es kommt die Scham, das Verstecken. Und ich mache euch Mut, mal zu überlegen, wo ihr bei euch genau dieses Schema erkennt. Allein wenn ihr an eure letzte Sünde denkt, wie ist die denn abgelaufen? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr darüber nachdenkt, dass ihr merkt, ja genau nach diesem Schema läuft es auch bei mir ab. In dem Moment sind wir uns mit diesem Schema, da sind wir uns da oft gar nicht so bewusst, dass es jetzt alles nach diesem Schema abläuft. Aber wenn wir rückblickend schauen, dann merken wir, ja, da war ein Reiz da. Da kam irgendwas vor meine Augen, meine Ohren oder was auch immer. Und dem bin ich gefolgt und dann habe ich gemerkt, wow, da steckt eine Schönheit drin, die mir da jetzt präsentiert wird. Und ich kann mich gar nicht mehr abwenden, sondern ich bin so darauf fixiert und dann... Und dann handle ich. Und danach merke ich, jetzt habe ich wieder Mist gebaut. Jetzt bin ich wieder gescheitert. Und ich schäme mich. Ich versuche es zu verstecken, zu verheimlichen. Wie sollten wir eigentlich handeln, wenn wir diesen Prozess bemerken? Wie sollten wir eigentlich handeln, wenn wir diesen Prozess bemerken? Eigentlich sollten wir so handeln wie bei Jericho. Wenn dieser Reiz kommt, dann heißt es eigentlich, was haben wir gestern gehört? Die Festung der Sünde soll mit Gott konfrontiert werden. Wenn der Reiz kommt, heißt es von Anfang an Gott mit reinnehmen, Gott dagegen stellen. Und wenn wir anschauen, wie haben die denn gegen Ai gekämpft? Wie haben die denn gegen Ai gekämpft? Kein einziges Mal wird Gott mit reingenommen. Josua schickt die Kundschafter wie bei Jericho aus, wo man sagt, okay, ist ja gar nicht verkehrt. die Kundschafter kommen, aber nicht, ihr Bericht fällt nicht so aus wie bei Jericho. Bei Jericho haben sie gesagt, guck mal, was Gott bei denen angerichtet hat, wie die jetzt uns sehen. Und hier, ah ja, das ist nur eine kleine Stadt. Schick doch mal nur 2.000, 3.000 Männer hin. Das reicht. Wir besiegen die locker. Die kommen alle von dieser Jericho-Perspektive und sagen, wir haben Jericho eingenommen und wir werden jetzt Ai auch einnehmen. Und Gott sagt, nein, das lag doch nicht an euch. Ihr habt doch diese Mauer nicht zum Einsturz gebracht. Das war ich. Aber Gott wird nicht mit reingenommen. Stattdessen sehen wir hier, wie eine gewisse Überheblichkeit in diesem Volk da ist. Dass sie sagen, ja klar, wenn wir Jericho eingenommen haben, dann schaffen wir Ai. Ja locker. Wenn wir diese erste Festung der Sünde eingerissen haben, ja dann kann ich alle meine anderen Sünden auch mit einer Leichtigkeit bekämpfen. Und Gott ist ganz schnell vergessen. Gott sollte von Anfang an mit einbezogen werden. Und das ist dann auch der Unterschied, wenn sie dann in Kapitel 8 diesen zweiten Versuch starten. Da ist ganz am Anfang wieder Gott im Spiel. Und der Herr sprach, ich habe dir den König und Ai und das Volk in deine Hand gegeben. Ganz am Anfang Gott mit reinnehmen. Wenn die Sünde vor der Tür steht, wenn der Reiz dasteht, dann nicht sagen, ich krieg das irgendwie auf eigene Faust hin. Dann sagen, nein, ich muss da Gott dagegen stellen. Ich muss da von Anfang an Gott mit reinnehmen. Wenn ich merke, da ist ein Reiz und ich merke, es ist nicht gut, dem zu folgen, dann heißt es nicht, okay, ich versuche das jetzt mit meiner eigenen Kraft zu bekämpfen, sondern heißt es nein, und ich nehme Gott mit rein und ich stelle Gott da dagegen. Und wir sehen das zum Beispiel, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde, da bekommt er von dem Teufel diese Reize vor Augen gestellt. Aber Jesus denkt nicht mal eine Sekunde über diesen Reiz nach, sondern direkt stellt er das Wort Gottes dagegen. Direkt sagt er, und nein, dieser Reiz hat bei mir keine Anlaufstelle, weil Gott dagegen steht. Das ist das Problem mit der Sünde. Es ist zum einen keine Privatsache. Machen wir uns das bewusst. Die Sünde ist keine Privatsache. Wenn wir sündigen, dann ist es nicht etwas, was ich alleine mit meinem Jesus kläre, sondern ich bin eingebunden in eine Glaubensgemeinschaft und Sünde hat Auswirkungen auch auf meine Glaubensgemeinschaft. Und wenn es, sag ich mal, bei kleineren Sünden nur ist, dass ich mit einer ganz anderen Haltung in dieser Gemeinde unterwegs bin, weil ich von der Sünde geprägt wurde. Und ich dann merke, wie diese Prägung dann Auswirkungen hat, wie ich mit meinen Glaubensgeschwistern umgehe. Dann hat das Auswirkungen auf meine Gemeinde. Und es gibt natürlich andere Sünden, die viel offensichtlicher sind und die auch in der konkreten Auswirkung nochmal viele breitere Kreise schlagen. Aber es fängt auch schon bei den kleinen Dingen an. Und es ist immer dieses gleiche Schema. Wir bekommen einen Reiz, wir bekommen eine vermeintliche Schönheit darin präsentiert, wir bekommen Lust danach und wir handeln und danach merken wir, was für ein Mist haben wir gebaut und wir schämen uns und wir verstecken das. Und deshalb ist die Frage, aber das ist ja unsere Realität. Wir scheitern ja ständig. Dieses Schema, das läuft ja ständig bei uns ab. Wir scheitern ständig an dieser Sünde. Und deshalb die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wenn wir an Ai gescheitert sind, wenn wir an dieser Sünde gescheitert sind. Und Gott gibt ganz klar vor, was zu tun ist. Hier bei Achan, da sagt er ihm, er hat mich bestohlen. Er hat mich bestohlen und er hat gegen meinen Bund verstoßen. Und wie soll damit umgegangen werden? Wir lesen ganz klare Anweisung von Gott. Da heißt es eben in Vers 12 und 13, die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Ja, also das Gebannte muss ausgerottet werden. Und dann in Vers 15 ganz klare Anweisung, wie mit der Person, die ganz konkret schuldig geworden ist, umgegangen werden soll. Wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten, eine Schandtat in Israel begangen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann lesen wir auch nach dem Bekenntnis von Achan, da wird keine Milde walten gelassen. Die nehmen Achan mit seiner ganzen Familie, seinem ganzen Besitz, führen ihn in das Tal Achor. Und dann lesen wir Josuas Urteil, wo er dann in Vers 25 sagt, wie du uns ins Unheil gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unheil bringen. Und dann werden sie gesteinigt und werden verbrannt. Achan und alles, was zu ihm dazugehört. Die ganze Familie, der ganze Besitz. Und dann wird am Ende wird dann ein Steinhaufen errichtet über dem, was da jetzt verbrannt und gesteinigt wurde, als Zeichen der Erinnerung. Und wir lesen das und sind vielleicht schockiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewirkt hat, als wir das gelesen haben. Wir sind vielleicht schockiert. Gott, warum musstest du denn diese Konsequenzen hier treffen? Warum musstest du denn hier so hart durchgreifen? Konntest du denn nicht Gnade walten lassen? Warum musst du jetzt den Achan und alles dazugehörende umbringen lassen, verbrennen lassen? Warum musste das sein? Erster Mose 2, Vers 17. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Vor der ersten Sünde sagt Gott, was die Konsequenz für Sünde ist. Nicht erst danach. Nicht erst nachdem Adam und Eva gesündigt haben, sagt Gott, jetzt überlege ich mir mal eine geeignete Strafe. Sondern schon davor sagt er, wenn ihr sündigt, dann müsst ihr sterben. Und das gilt. Das gilt bei Adam und Eva. Und seitdem für jede Sünde gilt, du musst sterben. Das ist die Konsequenz für die Sünde. Und das wird hier bei Josua ganz, ganz deutlich. Und das hat sich ja nicht geändert. Wenn wir Paulus lesen im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das zieht sich durch. Das hat sich nicht geändert, bis heute nicht. Die Strafe Achans, dass er mit dem Tod für diese Sünde bestraft wird, das ist die Strafe, die für jeden Menschen gilt, der sündigt. Wenn du lügst, Todesstrafe. Wenn du neidisch bist, Todesstrafe. Wenn du stiehlst, Todesstrafe. Wenn du jemanden beleidigst, Todesstrafe. Wenn du Pornos schaust, Todesstrafe. Wenn du lästerst, Todesstrafe. Wenn du lieblos handelst, Todesstrafe. Und so weiter. Wir könnten die ganze Bank durchgehen. Für alles gilt Todesstrafe. Und vielleicht, wenn wir noch mal etwas tiefer gehen von diesen offensichtlichen Handlungen der Sünde, dann merken wir vielleicht, worum geht es denn bei Sünde wirklich? Bei Sünde geht es im Kern darum, dass ich nicht das will, was Gott will. Und ich nicht das mache, was Gott will. Darum geht es bei Sünde. Ich weiß nicht, als was ihr gestern euer Jericho identifiziert habt. Aber wenn du zu viel am Handy bist, ist das nicht das Problem der Sünde. Dann ist es vielleicht etwas, was dich nervt, wo du sagst, ja, ich verschwende da meine Zeit, ich könnte die Zeit besser nutzen, aber es ist nicht die Sünde, die da das Problem ist. Und die Lösung ist dann irgendwie eine Art von Selbstoptimierung, dass ich mein Handy abgebe oder was auch immer, aber das ist nicht die Sünde. Die Sünde ist im Kern, dass ich sage, ich will nicht das, was Gott will. In jeder dieser Handlungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, da steht überall dahinter drin, dass ich nicht will, was Gott will. Und wenn du nicht weißt, was deine Sünden sind, dann lies die ersten 5 Bücher Mose. Denn Paulus sagt uns, das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Und dann lies diese 5 Bücher Mose und du wirst in allem erkennen, das sind alles Dinge, die Gott verbietet. Und wenn ich das mache, dann handle ich nicht so, wie Gott will. Dann will ich anders, als Gott will. Gott will, dass ich liebevoll handle mit meinen Mitmenschen. Und wenn ich lieblos bin, dann will ich nicht das, was Gott will. Das ist das Kern der Kern der Sünde. Nicht, dass ich irgendwie meine Zeit in irgendwelchen Social Media vergeude, sondern der Kern der Sünde ist, dass ich sage, ich will nicht das, was Gott will. Und für das gilt, dass Gott sagt, Todesstrafe. Weil ich dann nicht meinem Gott folge. Weil ich dann nicht mit Gott unterwegs bin. Für alles gilt, für jede Sünde gilt die Todesstrafe. Das hat jeder verdient. Und dann wird auch hier, nämlich bei Josua, wird an dieser Gedenkhaufen erinnert, dass er sagt, erinnert euch daran. Das ist die Konsequenz, wenn ihr gegen Gott handelt. Denn was hatte Gott gesagt? Ihr sollt die Finger vom Gebannten lassen. Das gehört alles mir. Oder es soll verbrannt werden. Und Achan sagt, ich will nicht, was Gott will. Ich will das, was ich will. Ich nehme das. Ich nehme das. Und vielleicht ist es dran, dass wir uns, wenn wir das nächste Mal merken, da kommt ein Reiz, dass wir uns bewusst machen, was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz, wenn ich diesem Reiz folge und Lust daran bekomme und nehme, dann ist die Konsequenz die Todesstrafe. Das müssen wir uns bewusst machen. Und gleichzeitig dürfen wir uns bewusst machen, so gut, wir leben in einem anderen heilsgeschichtlichen Abschnitt. Ja, es gilt auch heute weiterhin, für jede Sünde gilt die Todesstrafe. Denn Gott ist gerecht. Und weil Gott gerecht ist, kann er nicht einfach die Sünde unter den Tisch fallen lassen und sagen, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Nein, sondern weil Gott gerecht ist, gilt die Strafe immer noch. Für jede Sünde gilt die Todesstrafe. Bei Achan sehen wir das ganz konkret. Er selbst musste sterben. An anderer Stelle sehen wir, dass Gott sagt, und ich schaffe eine Möglichkeit, wie eben du als Mensch nicht direkt sterben musst, wenn du gesündigt hast. Und dann haben wir dieses ganze Opfersystem im Alten Testament, wo Gott sagt, und da schaffe ich die Möglichkeit. Ja, du hast gesündigt, aber hier, du kannst die Sünde auf dieses Tier legen und dann stirbt dieses Tier stellvertretend für dich. Dann trägt das Tier deine Todesstrafe. Und wir haben das auch bei Adam und Eva schon. Sie werden aus dem Paradies rausgeschmissen, aber Gott macht ihnen Kleidung. Und Kleidung damals, das war Fell. Und das Fell kommt von einem Tier. Da musste ein Tier für diese Sünde sterben, diese Todesstrafe tragen. Die wurde getragen, aber nicht von Adam und Eva, sondern stellvertretend hat dort ein Tier diese Sünde getragen. Und das war dann im Alten Testament, in diesem heilsgeschichtlichen Abschnitt. Es musste ständig erneuert werden. Immer wieder neu Opfer bringen, immer wieder neu diese Todesstrafe, die der Einzelne verdient hat, auf dieses Tier legen und dieses Tier opfern. Und unsere Todesstrafe, wir leben in einem anderen heilsgeschichtlichen Abschnitt, unsere Todesstrafe wurde ein für alle Mal getragen. Ein für alle Mal getragen, nämlich durch Jesus Christus am Kreuz. Da hat er jedes Urteil der Todesstrafe auf sich genommen. Von dir, von mir, von allen Menschen. Das hat er getragen. Und das ging nur, weil er eben dieses Urteil nicht verdient hat. Weil er an keiner Sünde gescheitert ist. Weil er ohne Sünde war, hat er keine Todesstrafe verdient und deshalb konnte er die Todesstrafe für alle Menschen tragen. Er trug die Todesstrafe für jede deiner Sünden und für jede meiner Sünden und für jede Sünde, die wir begangen haben in unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und die wir auch noch tun werden in unserer Zukunft, die noch vor uns steht. Jesus hat jedes Urteil getragen, das mit dem Urteil Todesstrafe versehen wurde. Jede Sünde. Und in dem heilsgeschichtlichen Abschnitt, in dem wir leben, ist, dass wir immer noch sündigen. Tag für Tag. Wir scheitern immer wieder an diesem Schema dieser Sünde. Immer wieder Reize, immer wieder Lust daran bekommen, immer wieder handeln und immer wieder verstecken. Aber die Strafe, und das ist der entscheidende Unterschied hier zu Josua, die Strafe wurde von Jesus getragen. Und worauf wir warten, ist eben diese endgültige Befreiung. Dass wir endlich auch von der Sünde in unserem Alltag befreit sind. Dass wir eben nicht mehr an dem Gebannten von Jericho, an dieser Stadt Ai, an diesen Festungen der Sünde scheitern, dass die in uns gar nicht mehr existieren. Darauf warten wir noch. Aber die Strafe, diese Todesstrafe, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Wenn wir sündigen, dann hätten wir diese Todesstrafe verdient. Aber Halleluja, dass Jesus diese Strafe getragen hat. Und es gilt aber auch weiterhin, das, was wir hier bei Josua lesen. Die Sünde hat keinen Platz im Volk Gottes. Sie muss entfernt werden. Hier bei Josua heißt es, das Gebannte muss aus eurer Mitte entfernt werden. Das muss raus. Das muss weg. Diese Sünde muss raus. Und es gilt heute auch noch. Die Sünde hat keinen Platz in der Gemeinde. Und hier bei Josua lesen wir, was ist denn die Konsequenz, wenn das weggeschafft werden musste, dann musste das verbrannt werden, dann musste ausgerottet werden. Ja? Und heute lesen wir eben einen anderen Weg. Wenn wir merken, wir sind daran gescheitert, dann sagt Jesus, es hat keinen Platz, das muss weg. Und wie kriegen wir es weg? Wie kriegen wir es weg? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Die Sünde rauszuschaffen, wo sie keinen Platz hat, heißt, ich bekenne meine Sünde. Und das heißt eben, dass ich den Spieß umdrehe. Es heißt nicht, dass ich nicht mehr scheitere, sondern wenn ein Reiz kommt, wenn ich sehe, ich habe Lust daran bekommen und wenn ich dann gehandelt habe und gescheitert bin, dann heißt es eben, der letzte Schritt eben nicht verstecken, nicht verscharren, sondern dann heißt der letzte Schritt bekennen. Bekennen. Und dadurch drehe ich diesen Spieß um, dann verheimliche ich das nicht, denn Gott weiß es doch sowieso. Josua 7, Vers 1, sie hatten gesündigt, Gott wusste das. Bevor Achan dann später seine Sünde bekannt hat. Gott kennt deine Sünde. Gott weiß, wo du diesem Reiz gefolgt bist und daran gescheitert bist. Und in Josua können wir, das ist so schön, wir können in Josua erkennen, wie Jesus uns anspricht, wenn wir gesündigt haben. Denn was sind denn die Worte von Josua zu Achan? Das ist nicht von oben herab. Achan, wie konntest du nur? Konntest du dich mal am Riemen reißen? Ein bisschen Disziplin? Nein, was hat er denn gesagt? Josua sagte in Vers 19 zu Achan, mein Sohn, gib doch Gott die Ehre und ihm den Lob und erzähl alles, bekenne alles. Und das macht Jesus mit dir. Wenn du gescheitert bist, wenn du gesündigt hast, dann kommt Jesus nicht und sagt, jetzt hättest du dich mal besser angestrengt. Du weißt doch, dass es falsch ist. Nein, dann kommt Jesus und sagt, mein Sohn, meine Tochter, sag's mir doch einfach. Bekenne deine Sünde. Wie ein Vater voller Liebe ist Josua hier zu Achan und so ist Jesus zu uns. Wenn wir gesündigt haben, dann steht uns Jesus voller Liebe gegenüber und sagt, bekenne es doch. Und wenn wir bekennen, wenn wir diesen Spieß umdrehen und sagen, nein, ich verstecke es eben nicht, sondern dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn die Sünde entfernt ist, wenn wir sie bekannt haben, dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Dann vergibt Jesus, dann ist sie weg. Und dann heißt es, dann gibt Jesus eine neue Chance. Hier bei Josua, dann lesen wir, die Sünde ist raus. Und in Kapitel 8 lesen wir, und Gott gibt eine zweite Chance und sagt, und jetzt zieht noch mal gegen diese Stadt. Jetzt ist die Sünde raus, jetzt bin ich mit euch, jetzt werdet ihr diese Stadt besiegen. Jetzt geht dieser Kampf gegen die Sünde, gegen diese Gottlosigkeit, geht weiter. Ich kämpfe mit euch, die Sünde ist weg. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt Jesus. Und wir machen das ganz oft anders. Wir folgen diesem Schema ganz oft, dass wir am Ende sagen, und ich schäme mich so und deshalb verstecke ich es. Fress es in mich rein, mach das mit mir selber aus, bestrafe mich dafür selber. Und Jesus sagt, sag's mir doch. Ich weiß es doch sowieso, aber ich möchte, dass du es mir bekennst. Und das heißt, wenn ich es nämlich Jesus bekenne, dann heißt es, und Jesus, ich kehre um zu dir. Denn wenn wir sündigen, dann haben wir uns von ihm abgewandt. Und indem wir ihn bekennen, da drehen wir uns wieder Jesus zu und sagen, Jesus, ich habe gesündigt. Ich bin gescheitert. Und Jesus sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Du musst dich nicht selber dafür fertig machen. Du musst dich nicht selbst dafür bestrafen, sondern Jesus sagt, und ich nehme sie und ich entferne sie von dir. So weit der Osten weg ist von dem Westen, so weit wird er die Sünde entfernen. So ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit. Zurück zu Jesus. Und dann heißt es eben nach dem Scheitern nicht, jetzt mache ich mich selber fertig, sondern wenn die Sünde weg ist, dann sagt Jesus, und jetzt gebe ich dir eine zweite Chance. Eine dritte, eine vierte, eine 178. eine 10.495. oder wie viele Chancen auch immer. Jesus steht jedes Mal wieder da und sagt, mein Sohn, meine Tochter, sag's mir. Und dann mache ich's weg. Und genau das ist die Realität. Das ist die Realität, in der wir leben. Wir würden gerne in dieser Jericho-Perspektive durchsurfen und sagen, wow, Gott, du hast die erste Festung besiegt und jetzt geht's durch. Jetzt gehe ich zurück in meinen Alltag nach der TBT und dann geht's einfach so auf dieser Höhe weiter und wow, alles ist so schön, so genial. Und die Realität ist, wir gehen nach Hause und wir scheitern. Wir gehen nach Hause und da kommt Ei und denken so, wow, ich habe ja die TBT-Power, jetzt kämpfe ich gegen diese Stadt und Niederlage. Sünde. Und die Aufgabe ist nicht zu sagen, und ich muss jetzt gucken, dass ich nie wieder sündige. Sondern unsere Aufgabe ist, dass wir, wenn wir sündigen, wenn wir scheitern, dass wir dann richtig handeln. Und richtig handeln heißt nicht, ich kämpfe selber dagegen. Richtig handeln heißt nicht, ich mache das mit mir aus, ich bestrafe mich selber dafür. Richtig handeln heißt, sich erstmal bewusst zu machen, hey, das, was ich da getan habe, das hätte eigentlich die Todesstrafe verdient. Das, was ich da getan habe, da wäre ich eigentlich selbst an dieses Kreuz genagelt worden. Für das, was ich da getan habe, einfach, dass wir uns das bewusst sind, was wir sagen, dass es nicht etwas Leichtfertiges ist, wo wir sagen, ja gut, Jesus hat mich freigemacht, jetzt kann ich tun und machen, was ich will. Nein, bewusst zu werden, wenn ich scheitere, dann hat es eigentlich die Todesstrafe verdient. Aber dass wir uns dann auch bewusst machen, Halleluja, diese Todesstrafe wurde schon getragen. Und dann heißt es eben nicht verstecken, nicht verscharren, nicht vor Scham im Boden versinken, sondern dann heißt es, Jesus, ich bin so auf die Nase geflogen. Ich dachte, ich surf da jetzt auf Jericho-Ebene durch. Und kaum bin ich zu Hause, kaum bin ich in meinem Alltag drin, schon kommt die nächste Festung der Sünde, an der ich scheitere. Und dann heißt es, und Jesus, und schau mal, was ich getan habe. Ich habe gesündigt. Ich wollte nicht das, was du willst, sondern ich wollte das, was ich will. Ich habe mich selbst zum Gott gemacht. Ich habe mich selbst auf den Thron meines Lebens gesetzt, wo eigentlich nur du hingehörst. Ich habe Sünde. Ich habe gesündigt. Und dann sagt Jesus, ich vergebe dir. Deine Sünde ist dir vergeben. Und dann nimmt er dich an deine Hand und sagt, und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir es nochmal von neuem an. Jetzt kommen wir nochmal gemeinsam in diesem Alltag an. Und sagen, und jetzt kämpfen wir wieder gemeinsam. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns so eine Klarheit schenkst. Dass du nicht die Sünde leichtfertig wegschiebst und sagst, es ist doch nicht so schlimm. Sondern dass du ein gerechter Gott bist, der Sünde auch bestraft, der Sünde auch beim Namen nennt, auch bei uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns das wirklich zeigst, in der Tiefe, wo unsere Gottlosigkeit, wo unsere Sünde sitzt. Dass du uns immer wieder zeigst, wo wir diesem Schema der Sünde, wo wir daran scheitern, wo wir diese Reize bekommen, wo wir unsere Lust daran finden und dann scheitern. Und Jesus, danke, dass du sagst, dass wir das nicht verstecken brauchen, sondern dass wir damit einfach nur zu dir kommen müssen. Einfach nur dir hinlegen dürfen und du dann sagst, und dir ist vergeben, mir ist vergeben. Herr Jesus, danke dafür, dass du diese Todesstrafe, die ich eigentlich verdient hätte, die wir verdient hätten, dass du die getragen hast. Und dass du uns an deine Hand nimmst, nachdem wir gescheitert sind und sagst, und jetzt geht's weiter. Habt du Dank, wir bitten dich jetzt für diese kleinen Gruppen, dass du die Zeit segnest Und dass du da einfach in die Tiefe gehst und uns in der Tiefe aufzeigst, wo wir nicht wollen, was du willst. Und erkennen, wo der Kern der Sünde eigentlich in uns sitzt. Und dass wir lernen, richtig damit umzugehen, nämlich zu dir zu kommen. Es nicht mit uns selbst auszumachen, sondern mit dir das auszumachen, mit dir das zu besprechen. Segne du diese kleinen Gruppen, die Gespräche, schenk du eine richtige Offenheit, wo wir einfach offen auch zueinander und auch vor dir sind. Danke, dass du mitgehst und wir legen dir diese Zeit in deine Hand. Amen.